Ich predige so ein bisschen seitwärts. Ich bin eigentlich gewohnt, meine Predigt hier vor mir zu haben, aber der PowerPoint ist da. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen mich wegdrehen muss manchmal und auf meinen PowerPoint schauen muss. Meine Predigt heute ist über den Propheten Jona. Ich habe lange gebetet, was ich in Deutschland predigen sollte, und Gott hat mir ganz stark Jona aufs Herz gelegt. Vielleicht denkt ihr, oh nein, Jona. Ach so, ich muss die Fernsteuerung machen. Vielleicht fragt ihr euch, warum schon wieder Jona? Wir haben schon tausendmal über Jona, vielleicht in der Sonntagsschule, habt ihr Sonntagsschule gehört? Das ist auch eine alte Geschichte, und jetzt kommt dieser Missionar wieder mit diesem alten Kamillen. Aber Gott hat so zu mir über Jona gesprochen. Ich finde diese Geschichte so interessant. Jona war ein großer Prophet, und eines Tages berief Gott Jona für einen besonderen Auftrag. Er sollte in die Stadt Ninive gehen, damals vielleicht die größte Stadt, die Stadt des neo-assyrischen Königreiches oder Großreiches, eine Stadt voller Sünde. Diese Stadt ist im heutigen Irak gelegen. Wer von euch würde gerne mal in den Irak reisen? Es war, ich eigentlich auch. Es war eigentlich, es war eine riesige Stadt, eine großartige Stadt, aber wie alle großen Weltstädte, eine Stadt voller Sünde. Ich weiß nicht genau, welche Religionen damals praktiziert wurden, aber viele Religionen damals beinhalteten auch zum Beispiel das Opfer von Kindern, sexuelle Riten und so weiter. Und die Sünde von Ninive war so schlimm geworden, dass Gott einen Propheten schickte, um sie vor dem Gericht zu warnen. Natürlich gibt es heute sowas ja nicht mehr, ne? Dass Gott so streng ist, dass er gleich Gericht bringt, oder? Und so, als Jona diesen Auftrag hört, ist er nicht begeistert. Jona flüchtete vor Gott. Er nahm ein Schiff in Richtung Tarsis. Das soll das Jaffa, oder ich glaube, das soll das heute in Spanien gelegen sein. Und versuchte vor dem Ruf Gottes zu flüchten. Als er aber unterwegs war, kam ein fürchterlicher Sturm auf. Die Menschen auf dem Boot versuchten, den Ballast abzuwerfen, um das Boot zu erleichtern, um das Boot zu retten. Die Seemänner warfen allen Ballast ab und es half alles nichts. Dann schließlich haben sie gefragt, ist vielleicht einer von uns schuldig vor Gott, vor unseren Göttern? Und sie zogen los, um herauszufinden, wer von ihnen vielleicht schuldig war an diesem Sturm in ihrer Weltanschauung. Und warum sie dieses komische Unglück, dieser fürchterliche Sturm so plötzlich getroffen hatte. Und wie ihr wisst, das Los fiel auf Jona. Jona gestand, dass er eigentlich auf der Flucht vor Gott war, vor seinem Auftrag. Sie fragten ihn dann, was sollen wir denn dann tun? Und er sagte, werft mich einfach ins Meer, dann wird dieser Sturm schon aufhören. Denn ich weiß, dieser Sturm ist wegen mir über euch gekommen. Und erst wollen diese Seemänner das nicht machen, dann bringen wir ihn ja um, wenn wir ins Wasser werfen. Dann aber gehorchen sie. Das könnte eigentlich das Ende dieser Geschichte sein. Sie warfen ihn ins Meer, aber, wie wir wissen, als Jona ins Meer stürzte, entsandte Gott einen riesigen Fisch. Ich nehme an, es war ein Wal, aber ich weiß es nicht genau, das steht nicht in meiner Bibel. 3 Tage und Nächte war Jona in dem Bauch dieses großen Wals oder Fisches. Dort begriff er endlich, dass man vor Gott einfach nicht flüchten kann, egal was man macht. Er dankte Gott sogar in dieser komischen Situation für seine Rettung. Er konnte ja froh sein, dass er überhaupt noch am Leben war. Und er begriff, es war einfach sinnlos, vor Gott davonzulaufen. In dem Moment gebot Gott dem Wal, ihn freizulassen. Und er spie ihn aus an der Küste, sodass er seinen Auftrag erfüllen konnte. Gott hatte seinen Auftrag an Jona wieder erneuert. Er sollte weiterhin nach Ninive gehen. Und so nahm Jona diesen Auftrag endlich an. Er ging nach Ninive und verkündete diese Warnung von Gott. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Macht euch bereit, Leute. Vielleicht hat Jona gedacht, die halten mich alle für einen verrückten Spinner. Aber im Gegenteil, Gott hatte die Herzen der Menschen von Ninive vorbereitet. Die Leute gehorchten und waren alarmiert von seiner Botschaft, von seiner Predigt. Sogar der König von Ninive ging in die Buße. Er zog Bußkleidung an und ging total in die Buße vor Gott und bat um Vergebung. Sie beteten und fasteten sogar und baten den Herrn um Gnade. Und was ist passiert? Gott sah es und ersparte ihnen das Gericht. Und Jona war frustriert darüber. Aber in diesen Teil der Geschichte möchte ich heute nicht gehen. Nun fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit uns zu tun, Leuchtturmgemeinde, Radatz-Familie? Ich denke, so wie Jona sind wir alle auf einer Reise, einer Lebensreise. Ist es nicht so, dass wir auf unserer Reise, uns alle auf eine Reise begeben und wir suchen irgendwie nach den Dingen im Leben, die uns Erfüllung bringen, die Sinn machen? Jona geht auf eine Lebensreise, aber er möchte nicht die Reise mit Gott machen. Er hat seine eigenen Ideen. Er sagt sich, dieser Plan, in den Irak zu gehen, ist völlig verrückt. Das mache ich nicht. Ich gehe ins schöne Spanien und mache da ein Holiday. Ist es nicht so mit allen von uns? In unserer Lebensreise als Christen müssen wir uns entscheiden. Geht es nach meinem Wille, mein Wille geschehe oder Gottes Wille geschehe? Wir können ja immer noch schön sonntags in den Leuchtturm kommen und ja, lobpreisen, aber in Wirklichkeit, letztendlich geht es doch in unserem Leben um ich will, mein Wille geschehe. Es ist schwierig, da eine Entscheidung zu machen und unseren Weg zu finden. Vielleicht haben wir auch Angst davor, Gott zu vertrauen, dass sein Wille uns wirklich Erfüllung bringt, dass wir irgendwas verpassen in dieser Welt. Diese Lebensreise ist auch ein bisschen über uns selbst. Wer bin ich eigentlich? Wer bist du? Und was ist dein Auftrag? Was ist dein Zweck, warum du auf dieser Erde bist? Und die meisten von uns, ich glaube, auch selbst wenn wir uns Christen nennen, entscheiden uns eigentlich für ich will. Als ich jung war, ging es mir um Spaß. Das waren die 80er Jahre, da gab es dieses Liedchen. Kennt das noch jemand von euch? Fuhr durch die Straße mit 210, schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich will Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. Das ist jetzt schon ein altes Lied. Das wollte ich damals. Ich wollte Spaß. Ich wollte nicht irgendeiner komischen Religion folgen. Und wollen wir das nicht alle? Manche wollen auch einfach ihr Leben genießen, nicht wahr? Liebe zum Genuss. Essen und trinken, konsumieren, sich tolle Sachen, neue Gadgets kaufen. Im Griechischen nannte man das sowas wie Hedonismus. Und dazu werden wir auch von den Medien erzogen. Du arbeitest hart und dann kannst du dir mal was gönnen. Oder für viele Männer von uns geht es um die Karriere. Und ehrlich gesagt war ich davon auch schuldig, selbst für uns Christen manchmal. Ich habe mich zu sehr auf die Karriere fixiert. Warum ist Karriere für Männer so wichtig? Und wegen Selbstbestätigung. Ich will endlich anerkannt werden. Ich möchte Respekt haben, den ich von meinen eigenen Eltern, von meinem eigenen Vater vielleicht nicht bekommen habe. Und die Belohnung der Karriere ist, dann kann ich endlich machen und kaufen, was ich will. Endlich mein Traumauto, endlich mein Haus bauen, endlich auf Reisen um die ganze Welt gehen und sich so manchen schönen Luxus leisten. Ist das nicht toll? Das ist so ein bisschen nach dem Motto, wie heißt es? Ich denke, also bin ich, oder ich kaufe, also bin ich. Wenn du alles kaufen kannst, dann hast du doch das volle Leben, oder? So klang es jedenfalls im Fernsehen oder im Internet. Für viele von uns geht es doch eigentlich auch einfach nur um unseren Traum, um uns einen kleinen Traum zu erfüllen. Der Traum von der Traumreise um die ganze Welt. Der Traum, einen Traumpartner zu finden. Wenn ich meinen Partner finde, dann wird mein Leben erfüllt sein und es wird alles wunderbar. Der Traum von einem Traumhaus. Wenn ich ein großes Zuhause baue, aus dem mich keiner mehr rausschmeißen kann, dann werden wir glücklich sein, oder? Oder wie gesagt, der Traum von der Traumkarriere, wo ich mich selbst verwirklichen kann, mit all meinen Talenten und Gaben und Anerkennung finde. Was aber, wenn eines Tages der Traum aus ist? Wenn wir alle diese Träume sogar bekommen, wir haben das gerade erlebt, wir durften unser erstes Haus bauen, ich durfte ein erstes neues Auto kaufen und du fühlst dich innen drin leer. Das ist so wie in dem Lied, als ich noch jung war. I can get no satisfaction. Kennt ihr das Lied noch? Ich glaube, dieses Lied ist sehr prophetisch, weil es ist nicht so, wir versuchen dies, wir versuchen das und wir fühlen uns immer noch innen drin hohl und leer. Habt ihr das schon mal erlebt? Was, wenn der Traum aus ist und obendrein kommt noch eine Krise drauf? Gefeuert. Du hast dich auf deine Karriere konzentriert und wirst rausgemobbt aus deiner Arbeit. Plötzlich bist du arbeitslos. Plötzlich Hartz IV. Von Prada to Nada hieß der eine Film. Was, wenn du eine schwere Krankheit bekommst und plötzlich geht all deine Pläne gehen kaputt? Du kannst deine Träume nicht erfüllen, sondern du bist krank. Du kannst nicht mehr deine Pläne erfüllen. Dann fragst du dich plötzlich, war ich vielleicht mit meinem ganzen Leben auf dem Holzweg, auf dem falschen Weg? Was habe ich überhaupt gemacht? Wo bin ich überhaupt? Und oft kommt obendrein noch Trennung. Trennung von guten Freunden oder Scheidung, Zerbruch der Familie, tiefe Krisen. Im Falle von Jona hätte die Krise eigentlich das Ende sein müssen. Und oft sehen unsere Krisen so aus wie das Ende. Die Furcht kommt, die Furcht, die letztlich ja Furcht vor dem Tod ist. Aber wie war es in Jonas Krise? Es sah so aus wie Tod, aber es war eigentlich ein Wendepunkt, oder? Nicht die Krise war das Problem von Jona, sondern Jakobs Haltung zu Gott und seine Reaktion auf Gottes Pläne. Was sollte Jona nun machen? Was sollte er machen? Ich glaube, ihr wisst es. Er sollte seinen Auftrag wahrnehmen und nach Ninive gehen und predigen. Und was passiert, als Jona nach Ninive ging? Haben sie ihn alle abgelehnt und ausgelacht? Nein, seine Mission war erfolgreich. Was können wir davon lernen? Was ist in Krisen wichtig? Ich glaube, viele von uns gehen durch Krisen durch. Und egal wie reich oder wie arm, wie gebildet du bist, du kannst das nicht vermeiden. Ich glaube, was wichtig ist in Krisen, ist zu fragen, ist die richtigen Fragen zu stellen. Du musst gar nicht die Antworten wissen, aber du musst die richtigen Fragen stellen. Manchmal, wenn wir in der Krise stehen, dann fragen wir, ist das alles im Leben? Jetzt habe ich mein Auto, jetzt habe ich mein Haus. Und was ist das? Ich fühle mich leer. Wohin geht meine Lebensreise überhaupt? Was ist der Sinn dieser ganzen Odyssee meines Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens überhaupt? Letztlich in der Bibel, in meinem Buch hier, gibt es nur zwei Kategorien, um die Antwort zu finden. Ich kann euch keine Patentrezepte bieten heute Morgen. Aber es gibt einfach nur zwei Wahlen. Entweder mein Wille geschehe, Peter Radatz Wille geschehe, oder dein Wille geschehe. Und darum handelt dieses ganze Buch, diese ganze Bibel. Und es ist sehr schwer aufzugeben und Gott zu vertrauen. Wir Männer, also ich als Mann, ich möchte gern Kontrolle über mein Leben. Ich möchte diese Kontrolle nicht an jemand anders abgeben. Wer weiß, was da passiert. Ich möchte am Steuer sitzen. Letztlich ist es auch eine Frage, verwirkliche ich meinen Traum im Leben oder vertraue ich Gott, dass Gottes Traum auch Erfüllung und Freude in meinem Leben gibt? Oder, schlimmer noch, komme ich an den Punkt, wo alle meine Träume zerstört sind? Als ich jung war und aus dem Abitur kam, hatte ich den Kopf voller Träume, was ich mit meinem Leben anstellen will. Dann später, als ich nicht so erfolgreich war, zerbrachen alle meine Träume und es war so bitter. Aber für euch, die ihr vielleicht alle Träume aufgegeben und verloren habt, habe ich eine gute Nachricht. Sie steht im Jeremia 29,11. Es heißt dort, denn ich weiß, das steht in der englischen Übersetzung so, die ich hier zitiere. In der englischen Übersetzung steht, denn ich weiß die Pläne, die ich für dich habe. Ist das nicht toll? Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du musst ihn nur erkennen und du musst ihm folgen. Gott hat einen Plan und einen Traum für dich. Und vielleicht, wenn all deine eigenen Träume zerbrochen sind, du denkst, du bist schon zu alt, um irgendwas Neues anzufangen, dann fängt Gott erst an und realisiert seinen Traum für dein Leben. Was hat das mit der Bibel und dem Alten Testament zu tun? Im Alten Testament gab es einen Bund. Heute sagt man Bund nicht mehr, man sagt Vertrag, richtig? Es gab einen Vertrag mit Israel, mit den 12 Stämmen Israels. Sie sollten über ihren Gott allen Nationen verkünden, so wie Jona an Ninive die Wahrheit, das Wort Gottes verkünden sollte. Heute ist dieser Bund immer noch gültig und wurde von Jesus erneuert, der neue Bund. Wir, die Christen, haben den Auftrag, Gottes Wort an alle Nationen zu verkünden. Und heute kommen ja alle Nationen nach Kielgarten, nach Deutschland. Man braucht nicht so weit zu schauen. Die Nationen werden uns Freihaus vor die Tür geliefert. Gottes Bund mit uns wurde immer wieder betont, vom Alten ins Neue Testament. Und Jesus hat es so formuliert: Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Die Frage ist in diesem Zusammenhang: Was ist deine Mission? Was ist, what's your mission in Englisch, auf Deutsch? Was ist dein Auftrag? Was hast du damit zu tun? Leuchtturm. Es heißt im 2. Petrus: Erstrebt eure Berufung und, ich kann es kaum lesen, Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Was heißt das? Das heißt, wenn du weißt, was deine Aufgabe, dein Teil an dem Missionsauftrag ist, dann wirst du auch in Krisen niemals zu Fall kommen. Du wirst Krisen haben, aber du wirst in den Krisen nicht zerstört werden, sondern du wirst aus diesen Krisen heraus stärker werden als zuvor. Denn alles kann dir genommen werden, deine Autos, deine Häuser, aber Gottes Berufung für dein Leben kann dir niemand und nichts entziehen. Was sind die glücklichsten Menschen auf Erden? Sind es die Menschen, die wir im Fernsehen sehen, in der Tagesshow? Die Reichen und die Berühmten und die gut aussehenden Hollywood-Stars? Was meint ihr? Kennt ihr das Leben von den Hollywood-Stars? Wie viel Scheidung, wie viel Drogenabhängigkeit, wie viel Abhängigkeit von Seelsorgern und Beratern? Ich glaube, die glücklichsten Menschen auf Erden sind Menschen, die wie Jona ihren Auftrag erkannt haben, die einen Lebenszweck, eine Vision haben, die größer ist, als was wir selber schaffen könnten. Menschen mit einer Vision, die größer ist als sie selbst. Und das, genau das, bietet Gott uns hier im 1. Mose 12 mit seinem Bund oder Vertrag an. Was besagt dieser Bund? Man könnte es in Englisch so schön kurz zusammenfassen: Blessed to be a blessing. Was ist das nun auf Deutsch? Gott will dich segnen, aber eben nicht für dich selbst, sondern damit du Segen sein kannst. Wenn wir den Segen nur für uns behalten, kann der Fluss des Segens nicht fließen. Sondern Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind, damit die Nationen und Menschen um uns herum nicht uns sehen, nicht HP, Harhard, sondern Jesus in HP oder wie auch immer euer Name ist. Die Frage ist, die ich euch heute Fragen stellen will, zum Schluss dieser kleinen Predigt ist: Was ist dein Nineveh? In anderen Worten, was ist deine Vision? Einige von euch wissen das vielleicht schon, aber andere sind vielleicht noch am Suchen. In anderen Worten fragt Gott dich durch dieses Wort letztlich: Wen will Gott durch dich segnen? Und letztlich müssen wir immer entscheiden: Mein Wille geschehe oder Gottes Wille, Gottes Plan geschehe in meinem Leben. Gottes Plan ist cooler, ganz genau. Aber ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich das kapiert habe. Selbst im christlichen Dienst war noch so viel Stolz und Kultur in mir. Die Frage ist in anderen Worten: Leuchtturm, bist du ein Sohn oder eine Tochter von Jona? Was heißt das denn? Söhne und Töchter von Jona erwarten die Vorteile. Sie wollen gesegnet werden. Ich komme in den Leuchtturm, ich will den Segen haben. Aber sie wollen nicht die Verantwortung, die mit diesem Segen, mit dem Missionsauftrag an uns kommt, erfüllen. Kommst du nur zur Gemeinde, zum Leuchtturm, um gesegnet zu werden? Oder bist du auch bereit, die Verantwortung des neuen Bundes, des Vertrages mit Gottes wahrzunehmen? Aber ich hoffe, dass ihr Söhne Christi seid, of course. Nicht Söhne Jonas. Warum ist das so wichtig? Und warum ruft Gott ausgerechnet dich? Ganz normale Menschen, nicht irgendwelche Prediger oder Missionare allein. Weil wir es zu tun haben mit einer verlorenen Generation. In Ninive wurden Kinder geopfert. Opfern wir als Deutsche nicht manchmal auch unsere Kinder für unsere Karriere, selbst manchmal für unsere Mission, für das, was wir wollen? Es geht um den Verlust einer ganzen Generation, die keinen Bock mehr hat auf konventionelle Kirche, die kein Interesse hat. Eine Generation des 21. Jahrhunderts, die, wenn du mit ihr redest, ständig am Handy sitzt, ja, 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 und eigentlich nicht zuhört. Wie erreichen wir diese Generation? Wie geben wir mit der Volksbibel vielleicht? Aber jemand muss ihnen die Volksbibel erklären. Wir müssen der nächsten Generation das Evangelium weitergeben. Und dazu reicht es nicht, dass wir in die Mission gehen oder die Rahabs oder andere Menschen. Es heißt im Joel 1, Vers 3, erzählt der nächsten Generation von was? Von Gott, von diesem Evangelium. Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder, ihren Kindern. Das ist das Wichtigste. Sag es weiter. Man könnte es auch einen Generationenvertrag nennen, denn das Wort Bund benutzen wir vielleicht heute nicht mehr. Wir haben einen Vertrag mit Gott, der nächsten Generation, den Menschen um uns herum, unseren Kollegen, unseren Klassenkameraden, von Jesus zu erzählen. In Englisch nennen wir das G2G, Generation to Generation. Keith Green, das war ein Sänger, als ich noch etwas jünger war, etwa wie Kati, hat gesagt, this generation is responsible. Diese Generation hat Verantwortung, dieser Generation das Evangelium weiterzugeben. Und das ist unsere Verantwortung, von Generation zu Generation. Vielleicht denkst du, ach, du hast ja schön reden, Peter. Du stehst hier auf der Kanzel im Leuchtturm. Was, wenn die das Evangelium ablehnen und sagen, so ein Quatsch, ich will dein blödes Evangelium nicht. Ich glaube, dass Gott ihre Herzen zubereiten wird. Ninive, ich hätte nie erwartet, dass Ninive Jonas Botschaft annimmt. Ich hätte gedacht, sie hätten ihn total abgelehnt. Aber Ninive war in einer Krise. Ich glaube, Menschen werden die Herzen geöffnet, wenn die Krise kommt. Und dann müsst ihr da sein. Und wir wissen alle, dass Krisen kommen. Wie steht es mit Deutschland? Wie führt ihr euch in einem Deutschland, das sich zunehmend von Gott und von Gottes Fundament entfernt? Im Grundgesetz, in der Verfassung, wurde sich noch auf Gott berufen. Aber wie steht es damit heute? Was wird aus Deutschland, einem Deutschland, das sich von Gott immer mehr entfernt? Liebst du dein Land? Liebst du deine Nation genug, um für sie zu beten und der nächsten Generation von deinem Glauben zu erzählen? Ich glaube, dass Gottes Auftrag oder Jonas Auftrag dein und mein Auftrag ist. Und das Tolle ist, das kann man in der Folie nicht erkennen, es heißt in Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Also trachtet nicht zuerst nach dem neuen iPhone oder was ihr auch gerade erträumt, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles, was ihr dann braucht, wird euch zufallen. Gott wird euch Erfüllung in euer Leben bringen. Und das ist mein Wort für heute Morgen. Darf ich kurz für euch beten, bevor wir noch einen Song haben? Danach. Herr Jesus, ich danke für diese Leuchtturmgemeinde, Herr. Und ich weiß, dass dieser Name prophetisch ist. Das ist nicht nur ein Name, sondern das ist die Berufung dieser Gemeinde. Herr, sie haben den Heiligen Geist, sie haben das Leben. Herr, benutzt diesen Leuchtturm, um Licht in Kiel zu sein. Licht für die Menschen, die sich irren in der Dunkelheit und in dem Sturm, in den Krisen ihres Lebens. Macht diese Gemeinde ein Licht. Herr, gib ihnen Missionsbewusstsein, dass jeder Einzelne in dieser Gemeinde wichtig ist. Jeder Einzelne von ihnen kannst du gebrauchen, so wie du Jona gebraucht hast, um eine ganze Stadt zu retten. So, Herr, mach sie zum Segen, zum Salz und Licht für Kiel. Herr, und ich glaube auch, dass du aus dieser Gemeinde Missionare für die ganze Welt berufen wirst, Herr. Ersetz die frei, mach die Leuchtturmgemeinde relevant für die Mission nicht nur in Kiel, sondern für die Mission in ganz Deutschland und die Mission in der ganzen Welt, Herr. Mach sie zum Salz und Licht. Mach sie zu einem Licht, das dein Licht reflektiert. In Jesu Namen bitte ich. Amen.